Das rote Sofa. Heute mit Ilka Petersen.
Guten Abend, schön, dass Sie wieder dabei sind. Und wenn Sie Talkformate mögen, sind Sie mit Sicherheit auch schon bei ihr gelandet. Im Riverboat oder Ihre Musikalben haben Sie ins Boot geholt. Oder vielleicht kennen Sie auch Ihren neuen Podcast mit Ex-Politiker Klaus Wowereit. Und sie sagt halt auch, ihr ist nichts Menschliches fremd. Wenn allerdings die Windmaschine für sie angeschmissen wird, auf dem Laufsteg bei Giovanni Zarella, dann ist sie nicht mehr zu halten. Ja. Herzlich willkommen, Kim Fischer.
Ich danke dir sehr. Hallo.
Genau, dieser Auftritt, da musste ich gerade dran denken. Seitdem weiß ich auch, dass man sich Cola unter die Fußsohlen machen muss, damit man nicht hinfällt mit hohen Schuhen.
Das hast du dir alles angeguckt?
Ja, natürlich.
Ach, Ilka, bist du toll.
Ich muss mich ja vorbereiten dafür.
Ja, also pass auf, diese Böden, gerade diese Fernsehshow-Bühnen, ja, diese langen Wege, gerade bei Giovanni, die sind so arschglatt. Und wenn du da mit dem High Heel drüber läufst, kann es dir passieren, dass du da wegrutschst. Und alter Tänzerinnen-Trick, ich wünschte, ich könnte überhaupt nicht, wäre eine Tänzerin gewesen. Aber die Choreografin, die hat mir dann erklärt, du musst dir einfach Cola das unten drunter, dann klebt es schön. Also, ne? Wenn sie das nächste Mal bei Zarella oder
in der Windmaschine stehen, genau.
Ja.
Ist das für dich eigentlich so ungewohnt und vielleicht sogar unangenehm, jetzt so auf der anderen Seite zu sitzen und jetzt zu wissen, so 45 Minuten geht es nur um mich, wo du doch immer andere fragst?
Naja, ja und nein. Also ich versuche mich einfach jetzt auf dich, Ilka, zu konzentrieren, dass du und ich, dass wir jetzt einfach miteinander ein schönes Gespräch haben. Auf der anderen Seite weiß ich aber auch, wenn ich talke, ich will immer, dass unser Publikum wirklich den größten Spaß hat und dass die sich gut unterhalten fühlen. Und ich höre dann immer schon, wenn dann so Gäste manchmal so wahnsinnig episch lang sich ausbreiten und dann höre ich schon, wie die ausschalten. Und ich will einfach, dass wir alle eine gute Unterhaltung miteinander haben. In was für einem Genre auch immer und ob es traurig, emotional oder lustig ist. Also insofern, ich rede jetzt mit dir.
Ist, glaube ich, alles dabei heute.
Ja.
So, und jetzt hat Sarah Markus noch das, was noch für den Norden wichtig ist.
Gegen Musterung, gegen Wehrdienst. Mit Sprechchören und Plakaten. Seit Anfang des Jahres gilt das neue Wehrdienstgesetz für Männer ab Jahrgang 2008.
Laut diesem Gesetz sollen ab Januar 2026 alle 18-Jährigen einen Fragebogen zur sogenannten Wehrdiensttauglichkeit ausfüllen.
Bundesweit sind heute in 90 Städten Schüler und Schülerinnen, Vertreter von Parteien und Organisationen, unter anderem auch aus dem linken und linksextremen Spektrum, auf die Straße gegangen. Wie hier in Osnabrück fürchten sich viele Jugendliche vor einer Wehrpflicht und davor, in den Krieg ziehen zu müssen.
Wer soll uns denn dann verteidigen, wäre dann die Frage.
Ich glaube, das ist eine sehr schwierige Frage, die auch viele halt sich überlegen, die auch hierher gehen. Aber ich denke, man muss halt mehr in den Frieden investieren als in Kriegswaffen oder so. Und dass es auch Möglichkeiten gibt, ohne Krieg zu führen, Frieden zu finden.
In Lübeck kamen laut Polizei 200 Teilnehmende zusammen. Zunächst bleibt der neue Wehrdienst freiwillig. Die Musterung ist jedoch verpflichtend. Lehrerverbände und Schleswig-Holsteins Bildungsministerium loben das politische Engagement, kritisieren aber, dass die Demonstrationen während der Unterrichtszeit stattfinden.
Wir sind hier, um zu zeigen, dass wir auch trotz der Konsequenzen, die uns von den Schulen und von dem Bildungsministerium angedroht werden, da sind, um unsere Meinung zu äußern. Wir sind stark und halten dagegen an und wir wollen einfach, dass die Welt weiß, wir wollen nicht in die Schützengräben.
Die Initiative Schulstreik gegen Wehrpflicht plant bereits den nächsten bundesweiten Streiktag am symbolischen 8. Mai, dem Tag des Kriegsendes.
Ja, und die Debatte um die Wiedereinführung der Wehrpflicht ist ja auch eng mit der Diskussion über ein verpflichtendes soziales Jahr verknüpft. Also sie hat es auf jeden Fall gemacht nach der Schule in einer Kindertagesstätte. Aber ihr Karriereweg war wirklich ein anderer. Laura Neumeister blickt auf unseren heutigen Gast Kim Fischer.
Moderatorin.
Ja, wir haben gute Laune hier.
Rätselqueen, Sängerin. Und dann ist sie auch noch Schauspielerin, Bestsellerautorin und neuerdings Social Media Star. Eigentlich hat sie Lehramt studiert, doch es zieht sie ins Rampenlicht. In den 90ern startet sie dann doppelt durch.
Kim Fischer!
Seit 1998 moderiert die Schlagersängerin die beliebte MDR-Talkshow Riverboat. Sie ist Entertainerin pur. Nichts kann sie aus der Ruhe bringen.
Schönen guten Abend, meine Damen und... Nein!
Bald 30 Jahre Showbusiness. Dabei ist sie sich immer treu geblieben. Eine Frau zum Pferdestehlen. Kim Fischer.
Da muss man auch manchmal ein bisschen tapfer sein, die alten Bilder noch mal so zu sehen. Also die Frisuren, da habe ich ja auch das ein oder andere Mal gewaltig daneben gelegen. Die hier mit diesen Blocksträhnen. Kannst du dich an die Zeit erinnern?
An die Blocksträhnen. Ich kann mich auch an die Haarspray-Zeit erinnern, wo man alles so nach oben und dann dreimal am Tag.
Ja, so ein bisschen Farrah Fawcett habe ich heute aber auch.
Oh. Ach so, ich könnte es ja, ja. Aber fast 30 Jahre, ne? Wann war die erste Riverboat-Sendung? 98?
98, ja. Und ich werde auch nicht müde, dem Haus zu sagen, dass ich da eigentlich ein Jahr eine Dauer-Konfetti-Kanone.
So, ne? In zwei Jahren, dann können Sie es ja schon mal vorbereiten vielleicht. Hast du eigentlich, wenn du jetzt so zurückblickst, ist da so ein Moment, wo du sofort sagst, der ist mir präsent?
Das ist immer schwer. Guck mal, jetzt merke ich selber, die Frage stelle ich nämlich auch durchaus mal den einen oder anderen. Die kann man gar nicht so beantworten, weil es gibt so, da, weißt du, das ist so ein Potpourri. Und ich bin ja mit Riverwood, bin ich ja erwachsen geworden. Und ich war immer zu jung für Talk. Es gab immer Menschen, die mich nicht so ernst genommen haben. Und jetzt verstehe ich das, weil ich jetzt auch erstmal die Antworten von unseren Gästen verstehe, auf die Fragen, die ich denen stelle, weil ich ja selber das Leben lebe. Und jetzt bin ich, im April werde ich 57. Also ich kann durchaus auch Fragen stellen jetzt, die mir gerecht werden.
Ja, du sagtest ja, ich bin endlich alt genug jetzt. Ja. Ne? Aber jetzt heißt es ja auch Kim Fischer und die Boys.
Ja.
Also ich glaube, jetzt bist du angekommen, oder?
Ja, in der Tat, wobei ich ja, ich würde das gar nicht zum Beispiel auch alleine machen wollen. Also ich habe das auch durchaus die ein oder andere Folge mal auch alleine moderiert. Ich weiß, dass ich das kann, aber ich habe da gar nicht so einen Spaß dran. Und ich glaube, der Zuschauer auch. Und das ist mit einem Partner immer zusammen viel schöner.
Ja, du hast wechselnde Partner, also
ja, ich habe
in der Sendung.
Das, was ich privat nicht mache, habe ich aber beruflich. Also die sind wirklich 1, 2, 3, 1, 2, 3. Die wechseln sich alle schön.
Sag mal, die sind auch alle unterschiedlich, ne? Matze Knob, wer ist alles dabei?
Die unterschiedlichen Alters. Und nein, das sind Lambi.
Ja.
Wolfgang Job, wollte ich gerade sagen. Wolfgang Lippert.
Ja.
Und gegen Wolfgang Job hätte ich auch nichts mit dem, aber
es nee, das kann ich mir vorstellen.
Ja, und Klaus Brinkbäumer, ehemaliger Spiegelchef und...
Das sind, aber ich stelle mir das total herausfordernd vor, wenn man da immer in so einer Doppelmoderation immer jemand anderes sitzen hat, der vielleicht auch ganz anderes tickt. Also
nee, komischerweise, das strengt mich überhaupt nicht an. Ich finde das eher unterhaltsam, also abwechslungsreich. Und klar, der eine ist leiser oder journalistischer, der andere ist, also gerade Matze, ne? Da habe ich am Anfang eher gedacht, Matze Knob, der wird wahrscheinlich... dauernd parodieren und 90er-Witze überhaupt nicht. Der bereitet sich so toll auf die Gäste vor und hat wirklich Lust auch auf Geschichten. Und wir sind alles gute Teams und jeder ist so unterschiedlich, wie er ist, habe ich jeden irgendwie gerne auf seine Art und Weise. Lambi, den habe ich gefragt, ob er da auch Lust drauf hat. Und dann hat er auch noch Ja gesagt zu meinem Entsetzen und Schrecken. Weil das Entsetzen, nein. Aber das ist auch natürlich ein ganz anderer Typ, ja. Joachim Lambi, wenn der da sitzt und talkt, ist er auch schon mal so ein bisschen selbst der Gast. Also als wäre er der Gast. Mhm,
Und grätscht da rein, Ned.
Natürlich.
Ja?
Aber das finde ich auch gut. Also wir wollen ja nicht in Schönheit sterben, sondern guck mal, das ist Klaus Brinkbäumer, genau. Mhm. Der ehemalige Spiegelchef.
Ach so, du siehst was anderes als ich. Ach da, ja.
Nee, wir wollen ja Unterhaltung und nicht mein Tanzbereich, dein Tanzbereich. Nee, ich habe aber 5 Minuten und du hast 1 Minute mehr. Das wäre ja echt bescheuert.
Aber ist das auch so die Weiterentwicklung, weil du ja gesagt hast, du bist so ein bisschen groß geworden in Riverboat sozusagen, dass du eben heute auch sagst, so, keine Ahnung, das kann jetzt nicht dein Ernst sein, Lambi. Oder, also, dass du dich einfach traust, das auch direkt rauszubringen.
Ja. Also meine Mutter würde jetzt sagen, ich glaube, die guckt auch zu, man sieht es mir sowieso vorher an, bevor ich es sage. Aber heute sage ich es lieber, bevor ich es mir so anmerken lasse, so vom Gesichtsausdruck. Weil das, finde ich, ist ja eine falsche Strategie. So beleidigt sich fühlen, macht es ja nicht besser. Und wenn du es dann nicht sagst und nicht ansprichst, dann kann es ja auch nicht geregelt werden. Und aber das passiert eigentlich auch gar nicht mehr so bei uns. Also wenn da irgendwas nicht stimmt, dann kann man sagen, nee, mach mal anders. Oder
ja, aber manchmal hat man ja so Momente, wo man dann nachdenkt. Also ich habe das manchmal, dann habe ich wie so Flashbacks, wenn man irgendeine doofe Frage oder es ist ja nun mal eine Sendung, so. Da passieren ja manchmal Sachen, wo man im Nachhinein denkt, da hätte mir eine Gehirnsynapse mehr gar nicht geschadet.
Nimmst du das dann auch mit nach Hause?
Ja.
Ich auch. Ja, das stimmt. Und guck mal, jetzt mache ich es 30 Jahre. Nächstes Jahr 30. Und trotzdem ist es immer noch so, wenn ich das Gefühl habe, der Gast fand es doof. Oder ich auch weiß, na, die Frage war unintelligent oder nicht gut, dann nehme ich das auch wirklich immer noch mit nach Hause. Aber ich schüttle es dann schon relativ schnell ab. Früher habe ich das tagelang dann noch dabei gehabt.
Hast du jemanden, der dir nach der Sendung dann Feedback irgendwie
ja,
gibt?
Meine ja, meine Mama.
Deine Mama, immer mir auch.
Ja? Ja. Ist das nicht toll? Ich sitze im Zug, also wir zeichnen ja immer schon um 18 Uhr auf und um 22 Uhr wird es ausgestrahlt. Und ich sitze im Zug und dann weiß ich, 22.10 Uhr, Mama. Ich gucke das dann immer und ah, das sind aber heute gute Gäste. Oh Mausi, siehst du aber, du bist ein bisschen müde aus heute, wa? Ah, herrlich siehst du aus. Also das ist so, die ist so ganz pur und ganz fröhlich und das finde ich herrlich, wenn die das so alles auseinander nimmt.
Und so in der Sendevorbereitung, also hier ist ja auch so, wir haben viele, die eben auch Bücher mitbringen und so. Liest du einmal so quer durch oder wie machst
ja,
du das?
Ja, ich finde das schon wichtig, dass man sich das Buch auch wirklich in die Hand nimmt. Das ist man dem Gast auch schuldig. Und ich muss auch so ungefähr, also ich kann die nicht alle lesen, weil das sind ja, ich weiß nicht, wie viele Bücher du in der Woche hast, aber reichlich.
Ja, also bei 7 Sendungen, wenn man 7 am Stück hat, sind auch gerne mal 5 dabei und dann auch solche Welten.
Aber die schreiben heute alle Kochbücher.
So, dann geht's besser, dann geht's besser.
Mein Gott, ey, alle schreiben Kochbücher, geht dir das nicht?
Ja, wann kommt deins?
Schauspieler, ob es Musikerinnen, ob es Sportlerinnen, alle haben Kochbücher. Naja, viele sind aber auch wirklich gut. Viele Kochbücher, Patricia Kelly zum Beispiel, wo man auch gar nicht denkt, was? So, egal, aber ich lese die an und quer, so sagen wir mal.
Also Kochbücher haben wir immer donnerstags nicht unbedingt, wenn wir einmal am Anfang des Monats unseren Buchtipp für Sie haben. Heute geht es nämlich bei Katharina Marenholz und Daniel Kaiser aus dem NDR-Podcast Eat, Read, Sleep um einen Bestseller-Autor, Marc Elsberg. Vielleicht haben Sie schon mal von gehört, sein neuestes Werk Eden, wenn das Sterben beginnt. Also Erwartungen waren riesig hoch, denn Blackout von ihm, das stand jahrelang auf der Spiegel-Bestsellerliste.
Also wirklich, du, es geht so bam, bam, bam.
Da dachte ich so, das gefällt mir.
Ich muss sagen, es sind 300 Seiten zu viel.
Mindestens. Ich bin enttäuscht. Der neue Klimathriller von Marc Elsberg.
Und es geht gleich mit Tempo los. Kalmare aus der Tiefsee greifen eine Tauchergruppe an. Tote Fische in der Adria und das Amazonasgebiet versteppt. Alles auf wenigen Seiten.
Auftritt Piero Manzano, IT-Experte, der eine KI namens Vision entwickelt hat, die vorhersagt, globaler Systemkollaps in 3, 2, 1, bam.
Du hast multiple Krisen nebeneinander und das hat schon auch Puls. Ich finde schon, dass das einen Zug hat und dass das Energie hat.
Aber dann hatte ich eine akute Krisenermüdung.
Ja, das ist
Systemkollaps.
Ja, Systemkollaps. Es fängt gut an, es verdichtet sich immer mehr. Und dann endet es in so einem politischen Hinterzimmer-Laber-Rhabarber. Viel Strategie und ist auch sehr redundant. Also als ob Marc Elsberg das ein bisschen für Begriffsstutzige auch geschrieben hat.
Ja, ich hab's verstanden.
Die Krise erreicht natürlich sofort auch, wirklich in affenartiger Geschwindigkeit, die Menschen. Lebensmittel werden wahnsinnig teuer.
Ja, so einen Kuchen hätten wir uns gar nicht leisten können in der Welt von Marc Elsberg. Buttermilch, unbezahlbar. Das Einzige, was billig ist und noch viel billiger wird, ist Fleisch.
Schnitzel wegen der ganzen Notschlachtung, weil die Tiere nicht mehr ernährt werden können. Und wer kann die Welt retten? Ein Influencer, so ein Lifestyle-Surfer-Boy aus Schweden.
Da dachte ich ja so, ich kann es nicht weiterlesen. Das ist so ein schlimmes Klischee, der Typ. Vor allem fehlte mir eine Action-Szene. Mindestens eine in 700 Seiten. Eine Action-Szene, wo...
Entschuldigung, wir hatten den Sandsturm. Ja, das ist schon eine veritable Action-Szene. Und dann diese Demo mit den vielen Schweinen vom Reichstag. Das fand ich...
Ja, das war ganz cool mit den Schweinen vom Reichstag. Aber ich meine, so eine richtige Action-Szene, wo man wirklich über mehrere Seiten denkt, so überlebt die Hauptperson das?
Man hätte ihm ein besseres Lektorat gewünscht. Also ich möchte sagen, es sind 300 Seiten zu viel.
Mindestens.
Mindestens, aber, ups, aber, ich bin voller Energie. Ich bin versöhnt, weil er immer noch starke Ideen und tolle Bilder hat.
Du bist versöhnt? Ich bin nicht versöhnt am Ende. Tut mir leid. Also vielleicht, wenn wir das hier so durchsägen würden, dann wäre es okay.
Trotz der Abzüge und obwohl ich ihm mehr Dichte und mehr Dramatik wünschen würde, ist es trotzdem ein Buch, das ich empfehlen würde für Menschen, die sich für diese politischen Zusammenhänge interessieren. Vielleicht. Ein Buch auch zum Nebenbeilesen. Und im Mittelteil ist es wirklich ein bisschen auch so trocken wie dieser Sandkuchen. Aber wir haben noch Bücher für euch, die etwas saftiger sind.
Mein Tipp, Mama und Sam von Sarah Kuttner. Die Tochter findet nach dem Tod der Mutter heraus, dass die Opfer eines Love-Scammers geworden ist und will jetzt natürlich wissen, Warum konnte das passieren? Beklemmend, berührend, leider auch realistisch und zwischendurch tatsächlich auch witzig.
Mein Frühjahrshighlight, Daniel Mellem, Einstein im Bade. Physikerkongress 1920 in Bad Nauheim. Alle sind da, Albert Einstein, Max Planck und alle Konkurrenten. Sie streiten über die Relativitätstheorie. Mit Intrigen, Klatsch und Tratsch und einem überforderten Hoteldirektor. Herrlich schräg und witzig, absolut hinreißend. Katharina arbeitet ihre Bücher streberhaft durch, aber nur bis Hälfte.
Ja. Eat, Read, Sleep, ganz gut. Genau. Finden Sie auch in der ARD-Audiothek und da findet man dich ja auch.
Ja.
Kim und Klaus.
Ah ja, genau.
Der Podcast jetzt seit 2024 mit Klaus Wowereit, der Ex-Berliner Bürgermeister. Sehr, sehr lustig.
Ja, finde ich auch. Hätte ich auch echt nicht gedacht, dass das jetzt, also wir gehen jetzt in die vierte Staffel, jetzt werden wir auch noch direkt im Fernsehen übertragen, immer sonntags. Und das ist ja eine gute Entwicklung, würde ich mal sagen.
Ja.
Das ist entstanden, weil Klaus und ich wollten eigentlich mal zusammenarbeiten. Das ist nicht zustande gekommen. Und dann war ich mit dem essen und habe gedacht, boah, der sieht so gut aus mit seinen über 70. Und der ist so streitbar auch. Ne? Das finde ich ja auch immer ganz gut, wenn nicht jemand immer so allglatt ist. Und der ist so witzig und der liebt Klatsch und Tratsch. Und habe ich gedacht, lass uns zusammenpacken.
Ja, aber funktionierte das von Anfang an auch?
Nein, natürlich gar nicht, weil Klaus war das gar nicht gewohnt, anderen Menschen Fragen zu stellen. Der ist es gewohnt, dass ihm Fragen gestellt werden. Und irgendwann habe ich auch gesagt, nee, also Klaus, wir müssen sagen, ich mache ja kein Langzeitporträt hier über dich. Du musst auch mal ein bisschen Interesse an mir haben. Und das läuft jetzt wirklich toll. Richtig toll.
Ja, vor allem, ihr habt ja auch immer Interviews da drin. Ich weiß nicht, wie ist das? Also ihr ruft ja immer irgendwie Stars, die ihr kennt, an.
Ja.
Weiß nicht, habt ihr beide so ein rotes Telefonbuch und dann geht ihr einmal durch, oder wie?
Ja, also wir haben uns gesagt, okay, das ist ja der Mehrwert, den wir da haben. Was sollen wir die Schlagzeilen, die wir alle tagtäglich lesen, was sollen wir die nochmal vorlesen? Wir können natürlich aber den Blick hinter die Schlagzeile. Also er hat das Schlüsselloch durch rote Teppiche und so. Und ich kann halt natürlich auch rote Teppiche, aber er kann das politische Weltgeschehen. Weißt du, wer saß denn schon mit Obama oder Bill Clinton und Heidi Klum übrigens mal in einer Jägerhütte, glaube ich, war es, im Schwarzwald. Da hatten die wohl den Flieger verpasst. Ach, die Geschichte kriege ich nicht zusammen. Aber die ist saulustig. Und wenn der dann sowas erzählt, dass er halt dabei war, das ist der Mehrwert für die Hörer. Du
kennst nicht zufällig die Folgennummer, weil diese Geschichte in der Jagdhütte würde ich gerne hören.
Ich glaube, das war die erste Folge. Und dann haben wir gesagt, okay, wir kennen so viele Leute, lass uns doch aber aus dem privaten Telefonbuch Leute anrufen. Und dann, also Katharina Witt haben wir, Günther Jauch, Herbert Grönemeyer und. Also, aber die machen halt keine Promo, sondern die, Mensch, ich steige immer ein mit, was machst du gerade und wo bist du gerade?
War da was Überraschendes auch mal dabei?
Ja, ich bin jetzt mit Herbert Grönemeyer im Café Käse verabredet. Das finde ich jetzt wirklich sehr überraschend.
Nach dem Telefonat?
Nee, wir haben uns im Telefonat, während des Telefonats verabredet. Danach habe ich nichts mehr gehört.
Ach, schade. Aber vielleicht kommt es ja noch.
Den finde ich aber ganz toll.
Ja.
Also als Mann finde ich den auch ganz toll.
Aber der hat eine Frau, ein Kind gerade.
Ja, deshalb ist das ja auch völlig uninteressant. Nein. Aber der Typus, weißt du, dieses...
Ich bin deshalb wegen der Verabredung der Heimlichen.
Ja, wenn er 93 ist.
Dann hat er gesagt, kommt er ins Café Käse.
Ja, weil meine Eltern sich da kennengelernt haben und die Geschichte fand er so schön.
Ach so.
Und dann haben wir uns da verabredet, wenn er 93 ist. Na, da unterhalten wir uns einfach.
Habt ihr ja noch ein bisschen Zeit.
Dann nuckeln wir an unseren Orangensäften rum und so.
Was ich finde, dass Klaus und du, ihr beiden geratet ja auch immer mal ein bisschen aneinander, finde ich.
Ja, Gott sei Dank.
Ja, ich denke dann manchmal so, ist dir das vielleicht sogar zu viel? Wir gucken mal kurz rein in diesen.
Aber manchmal teilt er aus, ne?
Mhm.
Ja, hast recht.
Wir gucken mal rein.
Du weißt ja, was Wowereit im Litauischen heißt, übersetzt.
Nee.
Also, da gibt es Wowereite und Wowereite ist kleines Eichhörnchen. Ne? Das habe ich gewusst, dass du jetzt anfängst zu grinsen.
Du hast irgendwie einen Satz gesagt, weil dann muss ich mir die Brille aufsetzen. Da habe ich gedacht, ich lache Tränen. Wenn das nicht klappt, setzen wir dich auf den Friedhof. Sag mal,
ja, das
kannst
ist
du
ja,
mir den Spruch mal kurz erklären?
Wenn da die Witwe und der Witwer dort... ihre Lieben besuchen. Ja? Manche setzen sich dann auf die Bank und da kann man Kontakte knüpfen. Früher, als es ja noch nicht diese ganzen Dating-Apps und Portale und so gab, da war das durchaus eine Möglichkeit, ja, auch jemanden kennenzulernen.
Ja, er ist einfach nur wirklich besorgt. Nein,
man hat so ein bisschen das Gefühl, manchmal, er möchte dich vermitteln. Ich weiß, in so einer Nachmittagssendung hat er auch irgendwie dazu aufgerufen, dass sich Männer bewerben können für dich.
In einer Nachmittagssendung?
Ja, da warst du bei hier MDR 4 am Nachmittag. Irgendwo habe ich das gesehen.
Als Gast.
Als Gast.
Da hat er das
aufgerufen. Und da hat er aufgerufen, dass sich Männer bewerben können. Und da habe ich gesagt, wie würde ich mich dabei fühlen? Ich weiß nicht.
Nein, ich finde das einfach nur lustig. Das sind so Punkte, die man so irgendwann im Laufe der Zeit miteinander rausfiltert und rausarbeitet. Und ich weiß, also ich weiß, wie er das meint. Das ist natürlich einfach ein Unterhaltungseffekt. Und wir sitzen zusammen im Zug und ich werde angesprochen von einem Mann und er findet das saulustig und erzählt es halt auch überall. Er behauptet zwar, dass ich den Typen angesprochen hätte, aber dabei ist egal. Aber das hat dann so ein, das ist Unterhaltung, weißt du? Und er würde mich nie wirklich irgendwo ins offene Messer, oder? Würdest du? Nein, das würdest du doch nicht tun. Und wenn ich das Gefühl habe, es ist zu viel, dann sage ich es halt.
Ja, das ist das. Ne? Ja. Aber ihr macht ja auch, was du auch sagst, eben auch politische Themen. Also es ist wirklich so ein Potpourri, ne? Aus ein bisschen Klatsch und Tratsch. Wer ist die größere Klatschtante eigentlich?
Also wenn du unseren Podcast hörst, dann denkst du, ich bin besser informiert. Aber in Wirklichkeit ist es so, dass Klaus viel mehr drauf hat. Der hat viel mehr auf dem Kasten, wer mit wem und warum und so. Der tut dann noch manchmal so edel. Und dann stehe ich manchmal so da, als wäre ich so eine Klatschbase, was ich wirklich gar nicht bin. Aber das ist natürlich dann auch so ein Running Gag. Die Politik finde ich deshalb wichtig, weil Klaus jemand ist, den ich schon frage, privat frage, wenn wir im Auto sitzen, hast du davor Angst gerade? Die Welt ist so, also ich bin nervös, was die Welt betrifft. Ich kann da gut Abstand nehmen von, aber dennoch, es ist ja da alles, was und es kommt immer Neues dazu und du denkst, was soll es auf der Welt noch Schieferes geben und du bist dir überhaupt nicht mehr sicher und du weißt einfach, dass nichts mehr sicher ist. Und dann frage ich Klaus und wir gucken uns das gemeinsam an und ich will dann von ihm die Situation so ein bisschen eingeordnet bekommen und dann ist es schon irgendwie, man kann ja nichts weiter tun, als es akzeptieren, ne? Aber man muss es nicht so aushalten, finde ich. Und Klaus ist so ein überhaupt nicht ängstlicher Mensch. Und das ist toll, das beruhigt auch dann.
Ist Fritzi dabei eigentlich?
Fritzi,
wenn ihr aufzeichnet?
Nee, ich wollte sie jetzt mal mitbringen, aber jetzt haben wir gerade, wie gesagt, ja Fernsehen dabei und jetzt wurde noch mal Licht gesetzt und so. Und da habe ich gedacht, nee, jetzt soll die volle Konzentration auf dem Frauchen liegen. Da hat das Licht aber auch ordentlich. Das war der erste Tag in Fritzis Leben am Strand. Da hat sie noch nicht gewusst, dass man dann so aussieht, wenn man die Nase in den Sand steckt.
Bist du denn auch so dackelverrückt, so dass du, keine Ahnung, eine Dackelkette, es gibt ja jetzt Dackelpullis, also es ist ja wirklich ein totaler Hype.
Ja, na, man bekommt auch so viele Dackelsachen geschenkt.
Ja, genau,
ne?
Ja.
Das finde ich aber immer sehr rührend, aber ich habe mir noch nichts gekauft, was ein Dackel, wobei doch, ich habe mir tatsächlich einen Dackelkettenanhänger, weil der so hübsch war, gekauft. Aber ich habe ihn noch nie getragen, jetzt wo du sagst.
Siehst du, weil ich habe auch eine Freundin, der schenke ich auch immer so Dackelanhänger. Ja.
Aber hat die auch einen Dackel?
Nee, aber die liebt Dackel. Und dann denke ich immer so, das ist weil der Christian mittlerweile so viele schöne Sachen.
Ja.
So, also dieser Dackelhype, der ist jetzt auch Thema, denn die waren zwar nie weg, aber wirklich momentan überall sind Dackel auch irgendwie als Motiv zu sehen. Und wir haben mal gesagt, abgesehen von ihrer Optik bringen Dackel eben vor allem ein Talent für die Jagd mit. Und deshalb war Laura Neumeister in Mecklenburg-Vorpommern bei einer passionierten Jägerin und Dackelzüchterin zu Gast.
Ach toll. Dackel, Dackel, Dackel,
Dackel, Dackel, Kontakt. Ob auf Social Media, als Modeaccessoire oder eben an der Leine. Kaum jemand kann sich ihrem Charme entziehen.
Die langen Ohren, die kurzen Beine auf jeden Fall. Die feine und unglaublich nette Art, sie charmant um sich zu haben, auch im Familienalltag.
Dackelblick inklusive. Den haben die Hündinnen von Henriette Kittel aus Kamps in Mecklenburg-Vorpommern auch drauf. Trotz ernsthafter Schoßhund-Ambition sind die zwei wichtige Mitarbeiterinnen im Haushalt.
Gerade bei uns ist das unerlässlich, dass die Hunde sich hier sowohl im Familienleben als auch im jagdlichen Bereich einfügen. Und dazu kann man bestimmt auch sagen, dass mein Mann Berufsjäger bzw. Revierjagdmeister ist. Max hat die Hunde anhand dessen ausgewählt, für welche jagdlichen Zwecke man sie eigentlich braucht.
Bekannt für ihren eigenen Kopf wurden Dackel einst als Erdhunde für die Baujagd unter Tage auf Füchse und Dachse gezüchtet.
Also diese eigenwillige Art ist ja auch gut für die Jagd, die wir damit eigentlich ja auch betreiben wollen.
Das erfordert eine konsequente Einarbeitung sowie Prüfungen unter Berücksichtigung des Tierschutzgesetzes und des Jagdrechts. Die 9-monatige Bernadette vom Lottental steht noch ganz am Anfang. Heute darf sie sich zum ersten Mal an der sogenannten Schweißfährte probieren. Eine Übung, die eigentlich erst viel später kommt.
Das ist im Endeffekt die Arbeit, die nach dem Schuss, wenn das Stück geschossen wurde. Es kann durchaus immer sein, dass Tiere nach dem Schuss noch eine Flucht haben. Dafür haben wir dann den Dackel und sie dann für mich das Stück zu Ende sucht, um es möglichst schnell in Besitz nehmen zu können.
Noch eine kurze Einweisung, dann geht's los. Jetzt kommt es auf Bernadettes Nase an. Ein guter erster Versuch, aber so richtig hat sie den Dreh noch nicht raus. Adele vom Schwarzen Hirsch weiß genau, wie es geht. Auch wenn die trächtige Hündin schon im Mutterschutz ist, gibt sie an der künstlich angelegten Fährte noch einmal Vollgas.
Dafür nehmen wir Schweiß, heißt Blut eines Tieres, zum Beispiel Rotwild, Dammwild, Rehwild, ähnliches. Manchmal sagt man ganz gerne, wenn die Hunde richtig gute Schweißarbeit machen, sie laufen wie auf Schienen, also wie eine Lok, wie ein kleiner D-Zug, der durch den Wald geht. Das bringt dann schon richtig Spaß.
Ah, gut, echt. So ist sie fein, gut gemacht. Ja, brav. So ist recht, ja, fein.
Da ist der Dackel sehr prädestiniert für, da sie sehr kurze Läufe haben und nah am Boden sind, eine ganz, ganz feine Nase.
Körperliche Attribute, die hier ein klarer Vorteil sind, aber immer wieder in der Kritik stehen.
Viele Leute haben natürlich bezüglich Qualzucht wieder über den Dackel das ein oder andere Negative gehört. Dazu kann man aber auch ganz klar sagen, nicht nur der Dackel ist davon betroffen.
Als Züchterin legt Henriette Kittel größten Wert auf die Gesundheit. Das Ganze wird vom Verein für Jagdtackel durch wissenschaftliche Ergebnisse betreut.
Es darf einfach jetzt nicht sein, dass diese Proportionen sich noch weiter in die Länge und in das Niederläufige quasi bewegen. Ich züchte die Dackel eigentlich für den jagdlichen Gebrauch und nicht für die Schönheit.
Wobei die nicht zu verachten ist. In gut 3 Wochen könnte es dann schon soweit sein, dass Adeles Welpen alle verzaubern.
Ja, aber wenn die so ein, weißt du, diese typischen großen Oberkörper, diese ausgeprägten und ganz kurzen Beine, die auch noch so schief sind, da denke ich auch manchmal, du hörst ja dann auch öfter von so Bandscheibenvorfällen bei denen. Fritzi ist, die hat so längere Beine, ich weiß auch gar nicht warum, aber die haben das, glaube ich, schon ganz gut da so rausgezüchtet.
Ich finde das immer gruselig, sowas zu hören. Also auch, ob du einen Mops nimmst oder dieser Gigantismus, ja. Dass die Hunde groß gezüchtet werden.
Ja,
also.
Ja. Ja.
Warum eigentlich ein Dackel bei dir? Du hattest ja einen Mops vorher, ne?
Ja, also ich wollte, das ist jetzt mein dritter Hund, und ich wollte auf jeden Fall wieder einen Hund haben. Und es kam Corona dazu. Und das war unabhängig von Corona für mich aber die Entscheidung. Und ich wollte einen Hund aus dem Tierheim. Und das war aber zu Corona, gab es keine Tiere mehr aus dem Tierheim zu bekommen, weil die Leute gedacht haben, ich habe ja jetzt Zeit, jetzt kann ich mich auch um ein Tier kümmern. Was natürlich dramatisch ist, weil dann die Tierheime auch genauso schnell wieder voll waren nach Corona. Und und dann hatte eine Bekannte einen Dackel und dann kam das so eins zum anderen. Und ich fand Dackel schon immer, wie ganz viele Menschen, ganz toll. Ich habe echt ein richtiges Jagdtier-Exemplar.
Ja.
Und ich habe das große Glück, dass ich Angie und Mira habe. Das sind die Pateneltern. Wir teilen uns den Hund quasi.
Ah, okay.
Da ist sie jetzt auch gerade.
Das sind Freunde von dir?
Ja, genau.
Okay.
Und wir haben uns auf der Straße kennengelernt, als Fritzi so ein kleiner Erdnussflip war. Und dann haben die mich angesprochen und seitdem sind wir so.
Aber du gibst ja nicht jedem deinen Hund mit. Also ich habe euch dann schon mit.
Ich gebe jedem
so nach dem Motto, der ist
nein,
ja niedlich.
Nur den beiden. Ja. Nein, okay. Das ist einfach schön. Eine erweiterte gut, Familie hat, jetzt ne? geworden. Und das würde ich auch jedem sowieso, der sich für einen Hund interessiert, mal empfehlen, dass man darüber nachdenkt, wer könnte sich mit drum kümmern, wenn ich mal gerade nicht kann, wenn man krank ist oder wenn man auch einfach überfordert ist. So ein Hund, wenn man es richtig macht, der fordert auch viel.
Aber Fritzi ist ja eine Ausbildung, ne? Zum Besuchshund.
Ja.
Aber was ist das? Das habe ich noch nie gehört.
Ein Besuchshund? Also ich könnte dann, wenn ich fertig mit ihr mit der Ausbildung bin, dann könnte ich mit ihr zum Beispiel ins Seniorenheim oder halt so Einrichtungen, wo es Sinn macht, Menschen zu besuchen, die einfach, du weißt das selber, wenn man ein Tier streichelt, was das einem bringt und dass es gut ist für die Seele und das ist ein guter Austausch und die müssen nicht miteinander sprechen, die müssen einfach nur da sein. Und dafür musst du den Hund aber lesen können natürlich. Ne? Will der Hund das überhaupt? Und wo merkst du, wann will der Hund was nicht? Und das ist eine ganz tolle Ausbildung. Lila Hund heißen die. Und wir haben uns gefunden. Und das geht vor allem aber auch darum, dass Fritzi und ich auch so miteinander werden.
Wie lange geht das, so eine Ausbildung?
Ein Jahr.
Ach so,
mittendrin. Okay. Ja. Und Vera Entwehen und ihre Frau, wir sind sehr eng miteinander befreundet, machen auch immer unsere Radtouren zusammen, unsere Mädelsgang. Und die haben zuerst angefangen mit ihrem Hund, mit dieser Ausbildung. Und gesagt, das ist genau das Richtige für euch. Und jetzt machen wir das immer.
Haben die dir auch den Tipp gegeben, den Hund also noch mal bei Insta groß rauszubringen? Weil das, Fritzi ist ja, das ist ja, also ist ja geboren für Insta.
Ja, das hat sich so ergeben. Als sie Welpe war, habe ich natürlich ganz viel. Und es war halt Corona. Was wolltest du machen? Also ich habe halt die ganze Zeit auf meinen Hund draufgehalten. Also,
wir wollen ihn natürlich auch immer sehen in Action.
Du kleine Fledermaus, mein Frauchen, halt dein Maul und komm jetzt raus. Ich finde, wir zwei, wir gehen jetzt Hand in Hand. Frauchen, halt den Rand.
Ich weiß auch nicht, was mich da geritten hatte. Ich weiß nur noch, was ich dazu geschrieben habe. Ich weiß gar nicht mehr, was es war. Es war nicht Corona, es war jetzt erst vor kurzem.
Ich weiß, dass ich gedacht habe, du singst du dem Hund oft was vor?
Der arme Hund. Nee, vor allem, das habe ich einfach so vor mich hin improvisiert. Weil ich hatte keine Lust, Gassi zu gehen. Manchmal hast du es einfach nicht. Aber ich weiß gar nicht mehr, warum. Aber das mache ich natürlich dann. So Geschichtchen, genau, mit Fritzi.
Aber mit dem Gesang, ne, das habe ich mich auch noch gefragt. 2022 kam dein letztes Album raus. Und du bist ja so jemand, die mit 7 schon gesagt hat, Gesang ist mein Ding. Also, also ich will zur Hitparade, ich liebe das Singen. Und, so, und als ich das nämlich dann auch mit dem Gesang und so, das spielt ja eigentlich eine große Rolle in deinem Leben.
Ja, und ich weiß noch, dass ich am Anfang so angespannt damit war, weil so viele andere dir eigentlich sagen, wie es geht und was du anziehen musst und wie du sein musst und was du singen sollst. Wobei die Texte, das habe ich ja, da war ich immer ganz doll dabei. Und wir haben auch einen Fred J-Preis damals bekommen sogar dafür, weil die wirklich toll waren damals schon.
Goldene Stimmgabe.
Goldene Stimmgabe.
Und so. Also, aber dann hast du ja 20 Jahre aufgehört. Und da habe ich gesagt, weil man ja so merkt, das ist dein Ding.
War. Okay. Und dann habe ich aber gemerkt, so eine alte Liebe, die kommt halt irgendwann wieder. Die klopft dann irgendwann wieder an. Und das ist eigentlich auch meine größte Liebe. Und das Allerschönste an dieser großen Liebe ist aber, wenn du sie loslässt und freilässt. Das heißt, Alben machen Menschen heute, glaube ich, weiß gar nicht mehr, wer noch alles so Alben macht, ja, die ganz groß sind und die sowieso schon seit Jahrzehnten erfolgreich damit sind. Aber ansonsten macht man, glaube ich, sogar keine Alben. Man macht ein paar Songs und dann geht man damit auf Tour. Und das ist das, was wir jetzt machen. Und das ist eigentlich das Allerschönste, weil ich liebe halt singen. Und ich liebe Musik machen mit anderen zusammen und dann auf einer Bühne stehen, Geschichten erzählen und singen und zu sehen, dass die Leute da...
Ja, aber du, das ist ja weniger geworden, dass du auf der Bühne stehst mit Gesang.
Ja, aber genau, weil ich das eben dachte, das mache ich nicht mehr. Aber ich weiß jetzt, dass ich es doch machen möchte.
Weil es zum Glücklichsein dazu gehört?
Ja, total. Total. Und es ist so ein richtiger Schatz, den ich da habe. Den hüte ich, den liebe ich und der wird mein Leben lang auch dazugehören.
Du hast ja auch beim letzten Album gesagt, vielleicht ist das auch so dieses, die Liebe kehrt zurück. Und du sagst ja irgendwie, ich glaube 53 warst du dann, als du das Album wieder rausgebracht hast. Und darum geht es eben auch, dieses, wo du da stehst und was man rund um die 50 denkt und so.
Ja, und weißt du, dann haben wir sogar Musikvideos gemacht und das alles. Und dann habe ich einfach meine Mädels angerufen und habe gesagt, pass auf, solange wir wild sind, heißt der Song, hast du Bock? Und da fällt mir als erstes natürlich Simone Thomalla ein. Und die haben dann alle mitgemacht. Und dann haben wir da Videos gedreht. Und das ist mehr als jetzt nur so für eine Plattenindustrie, für wie viel hat sie verkauft, welche Chartplatzierung. Nee, das ist einfach so ein Lebensgefühl. Und da habe ich gemerkt, haben die Leute, ich habe da ein Konzert gemacht. Und dann saßen da 700 Leute. Da dachte ich, das gibt's ja gar nicht. Ich kann das. Ich kann das 2 Stunden mit einer Band erzählen, singen. Und die Leute haben glasige Augen oder lachen. Und ja, also von daher, da habe ich Blut geleckt, das mache ich jetzt.
Blut geleckt hast du auch? Muss ich jetzt mal so kurz, weil das...
Du bist aber auch eine Königin,
so, der Überleitung. Oder? Habe ich auch gerade gedacht. Aber das passt so gut. Ja, weil das alles so ineinander greift, finde ich. Ne?
Ja,
weil du das machst ohne Druck und dann machst du jetzt auf Insta irgendwie seit, weiß ich nicht, einem halben Jahr oder so, gibst du so richtig Gas und gibst da so Kim-Style-Beauty-Tipps.
Ja, ich habe natürlich überlegt, was willst du denn eigentlich machen? Also ich bin relativ uneitel. Mir fällt es aber schwer, so mich so selber immer... Ach, was meinst du, was ich Klaus Wowereit damit auf Nerv gehe? Weil ich ja auch seine Currywurst, ich film mir alles. Und bisher hat irgendwann gesagt, lass das bitte. Und das verstehe ich total. Aber ich selber, jetzt ist ein Zug gerade ausgefallen. Ja, was soll ich machen? Ich wusste nicht, ob ich pünktlich hier ankomme. Dann nehme ich die Follower mit. Und das ist toll. Das macht mir wirklich Freude, weil dann habe ich gefunden, was ich finden musste. Nämlich mich, wie ich das mache. Ich zeige mich ungeschminkt. Das ist so frei. Ich zeige, wie ich mich dann doch schminke, weil sie immer fragen, wie machst du denn das?
Ich würde sagen, wir zeigen Ihnen das mal eben, wie das
gerne
aussieht.
Hallo, meine Schönen. Ja, dass ich mir die Haare nicht hätte föhnen müssen, wusste ich da noch nicht. Also, ich zeige euch mal einen Tag, wie ein ganz normaler Tag eigentlich ist. Fängt natürlich mit Duschen und Schminken und allem Möglichen an.
Du hast bestimmt auch schon mal gemacht, vorm Spiegel stehen. So, hier mal.
So, vorher, nachher. Aber weißt du, was ich jetzt gerade sehe? Dann müsste ich hier weitermachen. Da muss man ja überall weitermachen.
Und die stehen einfach dazu.
Das sind wir. Ja, das sind wir, das wahre Leben.
Ja, genau. Also, ja. Manchmal kann ich das aber auch nicht wirklich gut. Kannst du das immer?
Ich mache relativ wenig, weil ich immer denke, wen interessiert das? Also, weißt du, so, ich finde, man muss erst mal sein Ding finden, um da auch selbstbewusst auftreten zu können. Ja. Also du machst das ja auch, dass du so viel machst, machst du ja auch noch nicht so lange.
Nee, wirklich, eben, wie gesagt, seit einem halben Jahr. Aber ich habe verstanden, dass das ja auch... eine Art von Freiheit ist. Du bist ja so deine eigene Redakteurin. Du kuratierst das alles selber, was über dich gesehen und gezeigt werden soll und wie du dich selber siehst. Und das ist das eine. Aber die unmittelbare Kommunikation mit deinen Leuten, die dir wirklich vertrauen oder sich einfach unterhalten fühlen, das ist so toll. Ich mag das sehr, sehr gerne. Ich antworte auch ganz viel. Ich bin wirklich sehr dran.
Ihr macht natürlich auch auf, so sozusagen, ne?
Ja. Ja, da muss man auch aufpassen. Man denkt dann am Anfang, nee, bitte nur die Ecke. Nee, bitte nur, also jetzt bin ich schon im Badezimmer gesessen.
So, ne? Ja, genau.
Küche. Das Wohnzimmer kennt man auch schon teilweise. Also es gibt natürlich schon Bereiche, die sind tabu, absolut.
Und du zeigst viel von deinen Freundinnen auch, ja, ne, was du vorhin auch erzählt hast mit den Fahrradtouren und so weiter. Und wir möchten Ihnen jetzt mal ein ganz besonderes Event vorstellen. Ich bin auch ganz gespannt, was du gleich dazu sagst. Denn Kino ist ja eh mittlerweile schon so ein Event mit drumherum. Aber jetzt setzt die Krone auf Film und Flavor. Denn da wird ein Film und ein Menü serviert, also das auch perfekt zum Film passt. Also zum Beispiel zu Die Schöne und das Biest. Und wie das passende Menü eben zu diesem Film aussieht, das hat sich Philipp Kafsack angeschaut.
»42 die Soße.
Ja, gut.
43 dann gleich die Cremants hoch. Umsetzen. Einer rennt mit der Zuckerwatte hinterher. Und dann 46 muss das stehen.
Ja, gut.
Timing ist in dieser Restaurantküche essentiell. Nebenan läuft Minute 34 von Disneys. Und genau jetzt muss der nächste Gang auf dem Tisch stehen. Denn bei Film & Flavor in Hamburg kann man einen Film nicht nur sehen, sondern auch schmecken.
Während man bei uns einen Film schaut, kriegt man ein passendes Menü zum Film oder auch wirklich genau die Speisen im Film. Und die Herausforderung war wirklich, aus der jeweiligen Szene, auch aus manchmal kreativer Art und Weise, einen Gang zu kreieren.
Heißt, die 7 Gänge, die heute im Menü stehen, sind perfekt auf das Musical abgestimmt. Der Kinosaal wird zum Restaurant. Kostenpunkt inklusive Film 115 Euro.
Unsere Erwartungen sind einfach, einen wunderschönen Abend gemeinsam zu verbringen.
Ich bin mal gespannt auf das Essen, wie das zusammengestellt ist, wie das zum Film passt.
Auch wenn man ihn kennt, ich könnte ihn tausendmal gucken.
Jeder Abend startet mit der Stoppuhr. Damit auch gleich in Minute 3, passend zur Marktszene, pünktlich ein Picknickkorb mit frischem Brot und Dips bei den Gästen landet. Dragan Selimovic behält dabei immer den Zeitplan fest im Auge, koordiniert im Hintergrund. Er hat das einzigartige Konzept gemeinsam mit seiner Mutter entwickelt.
Die Idee ist zu Hause entstanden mit der Familie. Das heißt, wir saßen zusammen, wir haben einen Film geschaut.
Und hat mal was richtig Leckeres im Film gesehen und dachte sich, wie toll wäre, wenn man das mal probieren könnte.
So wie die Köstlichkeiten, die in der Küche gerade auf den Etageren angerichtet werden. Konzentriert, aber zügig. Denn in 2 Minuten steht ein absolutes Highlight an.
Olivia, kannst du bitte die letzten 5 aufnehmen? Danke.
Deswegen schnell nach nebenan. Wozu? Nicht nur auf, sondern auch vor der Leinwand geschlemmt wird. Wobei so ein wenig Hast und Unruhe gehört für Küchenchef Alexander Zwernemann schon dazu.
Gerade dieses Timing zu perfektionieren, was wirklich auch der Gast mit der Szene dieses Essen auf dem Tisch hat. Und das ist halt, ja, es ist eine Herausforderung.
Eine Herausforderung, die das Team heute bestens meistert. Und so steht zum dramatischen Höhepunkt in Minute 93 als Hauptgang ein Roastbeef auf dem Tisch. Aber wie entwickelt man überhaupt so ein Menü?
Da muss man sehr viel Fantasie haben. Man guckt halt extrem auf diesen Film, pickt sich die Sekunden raus, die Minuten raus. Man forscht, was kann man machen, gerade auch welche Küche ist da gerade vorherrschend. Viele schlaflose Nächte sind da schon wirklich.
Fehlt zum Happy End im Film, der Verwandlung des Prinzen, nur noch das süße Finale. Versteckt unter Zuckerwatte kann sich jeder mit der heißen Himbeersoße seine eigene Rose auf den Teller zaubern. Ein magischer Schlusspunkt.
Uns hat sehr gut gefallen. Es war ein sehr, sehr schönes Erlebnis, auch mal was anderes.
Essen gut, Film war schön, Ambiente toll.
Machen wir nochmal.
Ja.
Und deswegen tickt hier bereits morgen Abend erneut die Uhr.
Ja, schön, wenn's.
Guck mal, du würdest dann da sitzen beim Essen und würdest wahrscheinlich
mit. Ich würde erst mal mitschmettern. Würde aufstehen, kurz mal ans Glas klopfen.
Ich finde, das ist eigentlich eine super Idee, weil man doch ganz oft im Kino oder im Fernsehen was guckt und denkt sich so, oh, so ein Getränk oder so ein Essen.
Ja, aber ich habe gerade gedacht, bin ich nicht dann eher der Typ, der dann einfach so vor sich rum snacken will und den Film gucken, ein bisschen kuscheln, ein bisschen schmusen oder mal aufstehen zwischen. Also das, ich weiß nicht, ob ich so.
Also,
aber es ist cool, wenn Leute Ideen haben.
Das finde ich nämlich auch. So, deine Ideen, was die Schauspielerei angeht, hast du jetzt deinen Wunsch erfüllt, Rote Rosen?
Ja. Ja, habe ich ja lange genug dran gearbeitet.
Auf was können wir uns jetzt freuen? Was kommt? Also außer morgen die neue Podcast-Folge.
Ja, das ist wirklich, also das ist eigentlich,
komm, Riverboat.
Weißt du was, ich wollte dir so gerne sagen, dass ich das gerade ganz schön mit dir fand.
Och, danke schön.
Das ist eher die Zeit dafür. Wir haben alles gesagt, du hast mich so schön gefragt. Ich habe mich sehr, sehr wohl gefühlt. Vielen Dank.
Leider ist vorbei, aber wir sehen uns morgen gerne wieder. Nils Wöker, Jazzmusiker, ist dabei. Und dass du da warst, war auch, also es war ein super schöner Abend.
Danke.
Vielen, vielen Dank auch an Sie fürs Zuschauen und schönen Abend. Bis morgen hoffentlich.
So, jetzt können wir aber auch sowas von bequem.